Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Gottsiebig und heute schauen wir uns das Debuggen in Visual Studio Code an. Die wohl wichtigste Frage ist, was man denn überhaupt alles mit Visual Studio Code debuggen kann. Und ja, zunächst einmal kann man mit Visual Studio Code Node.js-Anwendungen auf den drei gängigen Betriebssystemen debuggen, und zwar Mac, Linux und Windows. Und ja, für diejenigen, die denen Node.js nichts sagt, bei Node.js handelt es sich um eine Laufzeitumgebung, einschließlich Bibliotheken, um JavaScript-Anwendungen auch außerhalb des Browsers auszuführen. Das heißt, JavaScript kann jetzt auch serverseitig ausgeführt werden, und JavaScript ist jetzt nicht mehr nur eine Sprache, die clientseitig verwendet wird, um Logik zu implementieren. Und ja, Node.js wird meistens für Echtzeit-Server-Anwendungen verwendet und sticht dadurch heraus, dass es eine sehr hohe Performance hat. Also Stichwörter hier sind Non-Blocking I.O. und das Verwenden von asynchronen Events, was man ausschließlich bei Node.js macht. Ich werde auch in der Demo zeigen, wie man Node.js-Anwendungen debuggt, hier in dem Video, und habe auch noch unter den weiterführenden Links einen MVA-Kurs verlinkt, der eine Einführung gibt über Node.js, die ich mir auch selbst angeguckt habe und die ich sehr empfehlenswert finde. Dann der nächste Punkt ist Mono. Und bei Mono handelt es sich um eine Open-Source-Implementation des .NET Frameworks, und damit kann man ja plattformunabhängig in C# entwickelte Programme ausführen und natürlich auch entwickeln. Wichtig hier ist zu erwähnen, dass momentan der Debugging-Support für Mono nur auf Linux und auf Mac funktioniert und nicht auf Windows. Der nächste Punkt ist der, dass, wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, Visual Studio Code unterstützt jetzt Erweiterung, und man kann jetzt auch selbst Debugger implementieren und kann diese dann über den Marketplace von Visual Studio Code dann publishen. Und hier gibt es eben schon im Marketplace einige Debugger. Hier habe ich mal ein paar aufgelistet. Das ist der Debugger, ein PHP-Debugger, dann Debugger für Chrome. Also dabei handelt es sich um eine Erweiterung, um den JavaScript-Code innerhalb des Chrome-Browsers zu debuggen. Der nächste Punkt ist das PowerShell-Script-Debuggen. Und zum Schluss sehen wir hier noch einen Debugger für die Programmiersprache Go. Der nächste Punkt ist vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Man kann Erweiterungen ja jetzt selbst implementieren, und man kann die Erweiterung für Visual Studio Code in Visual Studio Code implementieren. Und wenn man das macht, kann man seine Erweiterung, die man schreibt, eben auch in Visual Studio Code debuggen. Und da jetzt jeder selbst Debugger schreiben kann und publishen kann, werden wohl in naher Zukunft auch weitere Debugger folgen. Und ein Debugger, der auch schon angekündigt wurde im Visual Studio Code oder vom Visual Studio Code Team, ist der Debugger für ASP.NET 5. So, das war auch meine einzige Folie. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, steigen wir direkt in die Demo ein. So, wir befinden uns jetzt auf meinem System, und ich möchte euch gerne zeigen, wie man mit Visual Studio Code eine Node.js-Anwendung debuggen kann. Dafür benötigen wir erst einmal Node.js. Node.js bekommt man hier unter dieser Seite. Den Installationsprozess zeige ich jetzt nicht, weil der sehr einfach ist. Man muss nur darauf achten, dass man auch NPM, also den Paketmanager von Node, mit installiert. Und damit kann man Module inklusive Abhängigkeiten installieren und publizieren, weil Node.js eben mit Modulen arbeitet, um Funktionalität zu kapseln und wieder zu verwenden. Der Installationsprozess ist übrigens auch gezeigt in dem MVA-Kurs, den ich unten verlinkt habe. So, wenn ihr es installiert habt, könnt ihr das überprüfen in der Konsole. Nur zur Information, ich habe die Konsole als Administrator ausgeführt. Das wird an späteren Stellen notwendig sein. Ihr könnt gucken, ob Node installiert ist mit Node-V. Da seht ihr die Version. Und beim Paketmanager könnt ihr genauso genau vorgehen. Und dann seht ihr, dass es installiert ist. So, wie ich schon gesagt habe, Node ist dafür da, um eben Web-Applikationen zu schreiben, und zwar mit JavaScript oder auch TypeScript. Man kann jetzt natürlich alles von Hand schreiben. Das heißt, man kann entweder von auf TCP-Ebene mit Sockets oder auf HTTP-Ebene eins drüber alles selbst implementieren, aber es gibt schon ein Framework, das einem viel Arbeit abnimmt beim Erstellen einer Web-App von Node.js, und dieses Framework heißt Express, und damit würde ich gerne die Grundstruktur praktisch erstellen, damit wir nicht so viel Zeit verschwenden, einfach nur um eine funktionsfähige Node.js-Anwendung zu haben. Das können wir machen, indem wir npm install g eingeben, für minus g steht für globale Installation, und geben Express ein. Danach werden wir noch den Express Generator installieren. Dieser ist einfach da, um die grobe Ordnerstruktur gleich mit zu erstellen. Sowas wie New Project ungefähr bei den normalen Visual Studio Versionen. Also nicht bei der Visual Studio Code Version, sondern ja. Genau, minus g Express Generator. Und dann haben wir den Generator installiert. So. Gut, dann muss man sich für ein Verzeichnis entscheiden, wo man gerne die Applikation hinlegen möchte. Ich bin schon in dem Verzeichnis. Ein kleiner Tipp: Benutzt kein Network Share, da kann es zu Problemen kommen. Genau, nur zur Information. Die Express App könnt ihr jetzt erstellen mit Express und dem ganzen Namen geben wie My Web App. Und da werden eben Dateien erzeugt. Im Hintergrund sieht man das hier auch. Und öffnen wir das Ganze doch einfach mal. Und öffnen hier in dem Ordner, in dem wir uns befinden, in der Konsole Visual Studio Code. Wenn Code in der Path-Variable hinterlegt ist, kann man das mit Code Punkt machen. So, wer mehr über Node.js-Anwendungen erfahren möchte, auch mit Express, kann sich den MVA-Kurs angucken, nur zur groben Struktur. Hier erstmal die www-Datei, das ist der Haupteinstiegspunkt in unser Programm. Hier sehen wir auch, dass wir auf Port 3000 standardmäßig lauschen. Public ist, hier können wir statische Dateien hinterlegen. Das heißt, also gleich werden wir sehen, unter localhost 3000 kann man unsere Webseite aufrufen, und wenn man jetzt beispielsweise /stylesheets/style.css abruft, kann man eben dieses File abrufen. Dann kommen wir zu den Routen sozusagen. Es gibt, hier sehen wir zwei Routen, und Routen legen grundsätzlich fest, wie unser Server auf Client-Anfragen an einem speziellen Endpunkt eben reagiert. Also an den, unter speziellen Endpunkt meine ich jetzt, also die URI. Und wir werden es auch gleich sehen. Gehen wir vielleicht einmal kurz weiter. Views sind eben die Seiten eben, die wir dann gleich sehen werden. Und zwar wird hier Jade verwendet. Jade ist eine Sprache, um HTML-Templates zu erstellen. Und in App.js hier werden wir uns auch die meiste Zeit, glaube ich, befinden. Hier sehen wir die grundlegende Konfiguration oder Initialisierungsaufwand praktisch der App. Und hier Package.json ist ganz wichtig, weil wir hier sehen, dass unsere App ein paar Abhängigkeiten hat. Aber diese Abhängigkeiten haben wir noch gar nicht installiert. Das müssen wir noch machen. Und das machen wir über die Konsole mit npm install. Natürlich muss man das richtig schreiben. Und wir sehen gleich, dass ein neuer Ordner hinzukommt mit, muss gerade gucken, hier, Node Modules, genau. Hier sind jetzt unsere ganzen Module drin. Normalerweise ist der Ordner auch recht groß. Da möchten wir eigentlich, den möchten wir beispielsweise nicht, wenn wir Versionskontrolle betreiben, in unserem Repo haben. Ja, aber Repositories und Git-Versionskontrolle besprechen wir in einem anderen Video. Gut, jetzt ist alles gemacht, um die Applikation mal zu starten und zu gucken, ob alles funktioniert. Da können wir einfach npm start eingeben. Also dieser Startbefehl ist hier festgelegt. Der macht nichts anderes als Node und eben unser Startpunkt aufzurufen. npm start. Und wir sehen, dass unsere Webseite jetzt praktisch abrufbar ist. Und das können wir einfach mal auch testen. Unter http localhost 3000. Genau, und hier sehen wir, dass wir einfach mit einer kleinen Welcome-Message begrüßt werden. So, das war es jetzt aber erstmal von der Konsole. Wir kommen gleich nochmal zur Konsole, aber an dieser Stelle. So, jetzt hat es geschlossen. Und gehen mal ganz kurz am besten in die App.js-Datei, weil hier werden wir auf ein Problem stoßen. Das Problem ist folgendes, und das möchte ich gerne gezielt ansprechen. Wir sehen hier, dirname ist grün unterstrichen. Dirname ist ein Objekt von Node selbst, das einfach, dafür ist ein String, der nichts anderes ist als das momentane Arbeitsverzeichnis, in dem wir uns befinden. Anscheinend aber weiß Visual Studio Code nicht, dass es dieses Objekt gibt. Das ist natürlich suboptimal, weil wir hier auch keine IntelliSense verwenden können. Aber es gibt eben man muss nur verstehen, was man machen muss, damit IntelliSense funktioniert. Nämlich verwendet Visual Studio Code TypeScript Definition Files, so heißen die, um Metadaten über JavaScript-basierte Frameworks anzubieten, also wie beispielsweise Node oder Express. Und diese TypeScript Definition Files sind, wie der Name schon sagt, in TypeScript geschrieben. Und durch die Möglichkeit der statischen Typisierung von TypeScript kann Visual Studio Code so IntelliSense und Warnungen anzeigen. Kurz und knapp, wir brauchen, damit der dirname kennt, das entsprechende TypeScript Definition File. Um dieses TypeScript Definition File zu bekommen, gehen wir nochmal ein letztes Mal in die Konsole. Ich lehre das alles mal. Und es gibt extra einen Manager, über den man diese Definition Files installieren kann. Auch über npm kann man den installieren. Über install-g, und der heißt TSD. TSD steht für TypeScript Definition Manager. Und hier können wir uns dann eben die TypeScript Definition Files herunterladen. So, es wird installiert, und jetzt wichtig, wir befinden uns in dem Verzeichnis, in dem auch unsere Applikation ist, können mit TSD Query, Node und Express, also das sind die beiden Frameworks, für die wir praktisch die TypeScript Definition Files haben wollen, installieren. Das machen wir mit Action Install. Und was wir gleich sehen, ist, dass zwei Dateien geschrieben werden. Ich glaube, wir werden hier nichts mehr machen. Und zwar heißt die Typings, und diese Definition Files enden auf DTS. Und was wir sehen ist, dirname wird auf einmal erkannt. Und das heißt, also ich kann mal hier drüber gehen, als String. Und das heißt, dass wir auch IntelliSense zum Typ String haben. So, genau. Wer noch ein bisschen näher über das Ganze hier Bescheid wissen möchte, der kann sich gerne einfach den MVA-Kurs angucken. Aber das brauchen wir erstmal nicht, wir wollen ja nur wissen, wie das Debuggen funktioniert. Ich mache das mal jetzt ganz naiv. Was macht man normalerweise in den anderen Visual Studio Versionen, um einen Breakpoint zu setzen zum Beispiel? Man geht auf die Seite und setzt den einfach. Und anscheinend funktioniert das auch. So, jetzt die Frage, wie startet man das Ganze? In einem Video habe ich schon gezeigt, dass es hier eben diese Debug-Sidebar gibt. Und was könnte ich jetzt hier machen? Hier sehen wir ganz viele Felder, aber wir sehen hier einen grünen Button mit Start. Das ist ja kein schlechter Start sozusagen. Drücken wir das Ganze mal, und wir sehen hier, man muss erstmal angeben, was man denn debuggen möchte. Node.js, Mono, oder man entwickelt gerade eine Erweiterung. Wir haben Node.js, machen wir das mal. Und wir sehen, hier wird anscheinend ein File erzeugt. Das besprechen wir gleich, was dieses File ist. Aber ich lasse es jetzt einfach mal genauso, wie Visual Studio Code es mir schon installiert hat. Und drücke eben nochmal auf diesen grünen Button. Und was wir gleich sehen werden ist, Visual Studio Code führt eben die Node-Anwendung aus und hält an der an dem Breakpoint an. So, vielleicht zunächst einmal hier oben, was für Möglichkeiten hat man in dieser Leiste hier? Man kann zunächst einmal sagen, Continue, das heißt, lauf einfach nur weiter bis zum nächsten Breakpoint. Wir haben hier keinen, das heißt, der würde einfach weiterlaufen. Machen wir das doch vielleicht einfach mal erstmal, Continue. Und zwar ist es jetzt so, was wir auch sehen ist, das Ganze läuft jetzt erstmal nicht über die Konsole, sondern wir haben hier von Visual Studio Code selbst eine Konsole, die Debug-Konsole. Und wir sehen anscheinend, dass das Ganze läuft. Testen wir das auch hier mal. Auch wieder mal mit HTTP Localhost 3000. Und wir sehen, das Ganze funktioniert. Das ist schon mal gut. Also das heißt, wir müssen nicht mit der Konsole arbeiten. Wir können mit Visual Studio Code die ganz, also Node.js-Anwendung einfach starten und anscheinend auch im Debug-Modus. Gut. Starten wir das Ganze nochmal neu. Das ist hier Restart. Und befinden uns wieder hier an derselben Stelle. So, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir können hier, das ist eigentlich alles sehr intuitiv, wir können einen Schritt weiter gehen. Was wir machen können, ist auch in eine Funktion hineinspringen, also in die Set-Funktion hier beispielsweise, mache ich das mal. Dann sind wir hier drin. Man kann hier wieder herausspringen mit diesem Button hier. Man kann natürlich auch die Tastenkürzel verwenden, die man hier sieht. Restart haben wir schon gesehen und man kann das Ganze beenden. So, das war das Erste. Und gucken wir uns doch jetzt einfach mal hier links an, was wir alles für Möglichkeiten haben beim Debuggen. Ich sehe das jetzt erst. Vielleicht mache ich das auch noch mal einen Tick größer. Ist vielleicht ein bisschen arg klein gewesen. Hätte ich vielleicht schon früher machen müssen. Nun ja, also starten wir das Ganze einfach noch mal. Und genau, fangen mal unkonventionell von unten an. Also, was wir hier unten sehen, sind erstmal die Breakpoints, die wir gesetzt haben. Also hier sehen wir zum Beispiel App.js in Zeile 11 ist gesetzt. Und genau, ich deaktiviere das mal, das ist vielleicht doch eher ungeschickt. Und was wir haben die Möglichkeit, diesen Breakpoint zu deaktivieren, dann ist er so ein bisschen grau. Oder auch wieder zu setzen mit dem Haken. Oder den ganzen Breakpoint entweder an dieser Stelle zu löschen mit dem X oder hier oben. Man hat auch über Rechtsklick die Möglichkeit, eben Aktionen durchzuführen, wie alle Breakpoints aktivieren, deaktivieren. Genau. Egal, wie wir es machen, wir können aber auf jeden, wir haben immer diese zwei Breakpoints und die sind ziemlich hilfreich. Was machen die? Hier ist jetzt der Haken bei OnCode Exception gesetzt. Das ist nichts anderes als, wenn in unserem Code eine Exception fliegt, die wir nicht behandeln, wird automatisch unser Code angehalten. Genau an der Stelle, wo die Exception auftritt. Das ist natürlich beim Debuggen eine absolut nützliche Funktionalität. Machen wir das einfach doch mal. Ich führe irgendeinen Mist mal aus, den es so, glaube ich, nicht gibt. Und ich habe hier den Haken gesetzt, starte das Ganze mal. Und wir sehen hier, dass wir hier praktisch wie bei einem Breakpoint setzen hier stehen geblieben sind, an der Stelle, die eben eine Exception wirft. So, genau. Das Gleiche können wir auch machen mit allen Exceptions. Das heißt, dass wir hier, auch wenn wir einen Try-Catch-Block haben, mache ich das doch einfach mal, und auch die Exception behandeln, dass wir trotzdem eben einen Breakpoint automatisch gesetzt bekommen. Irgendwie sowas. Ihr seht auch, IntelliSense funktioniert. Und setzen, der Haken ist hier gesetzt, führen das Ganze mal einfach mit F5 aus. Und wir werden gleich sehen, dass hier eben der, wie bei Breakpoint setzen, hier angehalten wird. So, schauen wir uns jetzt als nächstes mal vielleicht hier oben den Abschnitt an, und zwar die Variablen. Vielleicht das hier einfach mal. definieren wir uns vielleicht mal eine eigene Variable. Das mit Test 0 und jetzt einfach Test 20 ist jetzt momentan etwas, ja, auf jeden Fall sinnfrei, aber zu Illustrationszwecken gleich hilfreich. Starten wir das Ganze einfach mal. Setzen hier nochmal einen Breakpoint an die Stelle und gucken mal, was wir hier haben oben im Variablenbereich oder Abschnitt. Zunächst einmal haben wir hier, und ja, okay, unter Skript werden wir nicht sehen, haben wir Local und Global. Also unter Lokal sehen wir logischerweise alle lokalen Variablen, alles, was wir hier oben definiert haben. Und wir werden hier auch die Variable Test sehen. Und genau, vielleicht sehen wir einfach Test 0. Ja, was hier gibt es jetzt nichts Großartiges. Das ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel. Aber vielleicht finden wir unsere App einfach gleich, springen eins weiter und können hier einfach in der App oder unser App-Objekt hier ja, untersuchen. Unter Lokal, genau, alle lokalen Variablen, unter Global, alles was global ist logischerweise. Unter JavaScript ist es zum Beispiel der Array-Prototyp. Also hier kann man sich einfach mal alles angucken und mal ein Gefühl dafür kriegen, welche Objekte man denn hier alles so in dem Kontext hat. Was ich vielleicht gern noch zeigen möchte, ist dann in dieser Bereich hier, und zwar Watch. Wie der Name schon sagt, beobachtet man hier, und zwar man beobachtet hier Variablen oder Ausdrücke. Man kann hier zum Beispiel, wollen wir mal unsere Express-App hier beobachten. Geben hier einfach mal App ein, was momentan noch also nicht verfügbar ist, und schauen uns auch mal unsere Testvariable an. Und wir sagen hier einfach mal, also man kann hier auch Ausdrücke definieren, zum Beispiel kann man sich ausgeben lassen, ob Test ungleich 0 ist. Und wenn wir das jetzt Ganze hier einfach mal starten, genau, sehen wir hier an dieser Stelle, dass der Ausdruck hier false ist, weil logischerweise Test gleich 0 ist und dass die App hier noch nicht definiert ist. Springen wir mal weiter, dann können wir die hier auch untersuchen und können weiterspringen und werden jetzt gleich sehen, dass wir hier für den Ausdruck true haben. Genau, solche Ausdrücke sind vor allem dann hilfreich, wenn es darum geht, ja, Variablen zu beobachten, die in Bezug auf asynchrone Events vielleicht hilft oder wichtig sind, um da einfach einen Überblick zu bekommen. Ja, das kann ganz hilfreich sein. Hier beim Callstack unten, im Deutschen glaube ich Aufrufliste, sieht man einfach alle Funktions- und Prozeduraufrufe, die sich im Stack befinden. Wir sehen hier momentan eher, weil wir uns sehr früh in der Initialisierung logischerweise befinden, nur Initialisierungssachen von Node. Vielleicht kann man hier trotzdem mal was zeigen. Springen wir doch einfach mal kurz hier hin. In AppSet, wenn wir jetzt hier einfach mal in die Funktion reinspringen, sehen wir hier, dass wir jetzt im Callstack einen neuen Eintrag haben, und zwar für die Funktion set. Und ja, dieser Callstack ist vor allem dann hilfreich, wenn man ja irgendwelche Exceptions bekommt und nachverfolgen möchte, welche Funktionsaufrufe haben da stattgefunden. Und genau. So, das war's von der, ja, Debug-Sidebar. Und als nächstes sollten wir uns das File angucken, das uns ja schon automatisch von Visual Studio Code erzeugt wurde. Dieses File hieß Launch.json. Und nur kurz zur Erinnerung, wir haben das ja angezeigt bekommen oder generiert bekommen, indem wir einfach hier auf den grünen Button geklickt haben und dann hier eine Auswahl hatten und uns für Node entschieden haben. Genau. Ganz kurz, nur allgemein, also um eine App in Visual Studio Code zu debuggen, muss man halt so genau so ein Debug-Launch-File erzeugen, beziehungsweise man kann sich das erzeugen lassen, wie wir es gesehen haben. Und man hat zwei Möglichkeiten mit Visual Studio Code. Und zwar sehen wir hier die erste. Man kann eine App im Debug-Mode starten, was wir auch die ganze Zeit gemacht haben. Und man hat die Möglichkeit, an eine bereits laufenden Prozess sich dran zu hängen, also attachen. Ganz kurz, also Launch, jede Konfiguration besitzt einen Namen. Ich gehe mal vielleicht doch hier hin. Wenn ich den umbenenne, zum Beispiel starten, sehen wir hier einfach oben, ja, das ist jetzt kleiner geworden, im Dropdown-Menü, dass sich hier was geändert hat. Das ist halt einfach die Konfiguration, die wir hier aussuchen, wenn wir dann auf den grünen Knopf drücken. Dann wird die entsprechend von Visual Studio Code ausgewertet. Entsprechend können wir das ja auch hier unten machen mit dem Attach. Das habe ich jetzt nicht gezeigt. Aber ja, an laufenden Prozess anhängen, da wollte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Was man nur machen muss, ist, die Portnummer anzugeben. Genau. Wie gesagt, Visual Studio Code entweder im Debug-Mode starten oder attachen. Das sagt man, indem man unter Request entweder Launch angibt oder Attach. Ich lösche das einfach mal, weil wir es nicht gebraucht haben und auch nicht mehr brauchen werden. So, gucken wir es uns vielleicht mal weiter an. Unter dem Typ kriegen wir, ja, sagen wir einfach nur, um was für einen Anwendungstyp es sich handelt. Das hat Visual Studio Code dadurch erkannt, dass wir uns für Node in diesem Dropdown-Menü vorher entschieden haben. Ja, Launch habe ich schon erklärt. Bin www habe ich ja auch schon erläutert. Das ist ja der Pfad zum Programm. Also hier sehen wir den Haupteinstiegspunkt, und zwar bin www. So, Stop on Entry ist schlichtweg nichts anderes, als dass wir gleich, ist das gleiche, als ob wir einfach einen Breakpoint in die allererste Zeile in bin www setzen. Ich kann das gerne einfach mal auf True setzen. Hier ist es, das ist wieder kleiner geworden, egal. Ich setze mal hier alle Breakpoints weg, habe hier Stop on Entry, drücke mal auf Starten und wir sehen gleich, dass wir hier eben genau debuggen können. Also genau in der ersten Zeile von www bin. So, wieder zurück. Das war das. Ich setze das mal wieder auf False. So, unter Args kann man, das hier wieder so, kann man einfach, ja, ganz kurz überlegen, dass ich es nicht verwechsel. Genau, unter Args kann man dem Programm Kommandozeilenargumente übergeben. Genau. Und ja, also wenn wir hier sehen, also jedes Mal wird ein Kommando ausgeführt. Wenn ich nochmal einfach auf F5 drücke, sehen wir, was für ein Kommando ausgeführt wird. Und wir können dem Kommando eben hier mit Kommandozeilenargumente übergeben. So, unter CWD, und hier versteht man einfach das Arbeitsverzeichnis des Programms. Und ja, der Standard ist, dass das momentane Arbeitsverzeichnis, in dem wir uns befinden, verwendet wird. Und das wird halt mit diesem Punkt ausgesagt bzw. verdeutlicht. Runtime Executable ist standardmäßig auf 0 gesetzt. Und das heißt, dass Visual Studio Code in der Path-Variable unter Windows nach Node sucht. Und ja, wenn man hier einen speziellen Pfad angibt, wird Visual Studio Code unter diesem Pfad nach Node suchen. Man kann auch der Runtime Argumente übergeben, wie hier NoLazy. Und NoLazy, vielleicht kurz zur Beschreibung, zwingt die V8-Engine von Google, die von Node gehostet wird, den gesamten Code komplett zu kompilieren. Und damit wird das Überspringen von Breakpoints verhindert. Hier drunter können wir schlichtweg Umgebungsvariablen festlegen, was natürlich sehr praktisch ist. Und so muss man nicht mehr Umgebungsvariablen im System anfassen, wenn man einfach nur was testen will in Visual Studio Code bzw. debuggen möchte. External Console. Wir haben gesehen, dass jedes Mal, wenn wir auf Start drücken, die Konsole hier gestartet wird. Was wir aber auch machen können, ist, wir können eine mit True einfach unsere CMD praktisch statt dieser Debug-Konsole verwenden. Wenn wir das machen, sehen wir hier entsprechend unser Terminal. Genau. Und zum Schluss sehen wir hier zwei Einträge. Und darauf komme ich in den nächsten Videos zu sprechen. Grundsätzlich Source Maps ist ein Mechanismus, der dabei hilft, ja, unter anderem Java-Code auf den TypeScript-Code zurückzuführen oder im allgemeinen transpilierten Code zu debuggen. Das schauen wir uns dann an, einfach wenn wir uns mit Tasks beschäftigen, weil genau, um TypeScript-Code zu debuggen, muss man sich vorher ein Task definieren und eben diese SourceMap-Eigenschaft entsprechend setzen. Und OutDir setzt sich oder ist auch mit diesem SourceMaps-Mechanismus verbunden. Das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören, und falls es irgendwelche Fragen gibt, habe ich unten den Link zur Hotline bereitgestellt, wo unter anderem auch ich sitze, um eure Fragen zu beantworten.